Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Wahlspezials von Kaffee und Fluchen. Heute freuen wir uns sehr, mit Frau Amira Mohamed Ali, der Co-Vorsitzenden des Bündnis Sarah Wagenknechts, zu sprechen. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Danke für die Einladung.
Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Die Namensgeberin Ihrer Partei, Sarah Wagenknecht, die hatten wir auch schon im Podcast zu Gast, bevor sie aber ihre Partei gegründet hat. Warum brauchte es eine neue Partei?
Nun, weil wir sehen, dass es da eine ganz große Lücke gab im Parteienspektrum. Und diese Lücke füllen wir jetzt aus. Also wir sind eine Partei, die auf der einen Seite, was Sozialpolitik angeht, einen eher, wie man früher sagen würde, klassischen linken Kurs verfolgt. Also wir sind gute Löhne, gute Renten, sichere Arbeitsverhältnisse, gute Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit, aber auch gute Bildungschancen für alle. Ein echtes Solidarsystem, was das Thema Renten, was das Thema Gesundheitspolitik angeht, also weg von Zweiklassenmedizin und so weiter. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist es, dass wir, was andere Themen angeht, gesellschaftspolitische Themen angeht, einen eher konservativeren Kurs haben. Das betrifft auch das Thema Migrationspolitik. Da haben wir eher eine konservativere Sichtweise und auch, kann man vielleicht auch als etwas konservativer betrachten, dass wir wirtschaftspolitisch auch andere Schwerpunkte haben, dass wir da sehr stark auch den Mittelstand in den Blick nehmen. Und und ich glaube, da war eine Lücke und die füllen wir jetzt.
Wie würden Sie das dann selbst bezeichnen auf dem Koordinatensystem der Parteien? Also Friedrich Merz, das Phänomen, was Sie gerade sagen, hat Friedrich Merz ja mal in einem Interview bezeichnet als das BSW mache in Teilen rechtsextreme und in Teilen linksextreme Politik. Haben Sie schon eine Bezeichnung für sich selbst gefunden, wo Sie sich in diesem Koordinatensystem selbst sehen?
Also tatsächlich, wenn man das denn einordnen möchte, wäre es linkskonservativ. Wobei halt wir das schon ungern so sagen, weil mit dem Begriff links heute viele Dinge verwendet werden, die klassischerweise das eigentlich gar nicht waren. Also sag mal besonders eine Politik, die besonders stark sich ausrichtet auf ja eher so gesellschaftspolitische Themen, so Wokeness und auch so Klimaschutz über alles, egal was das mit der Industrie, mit den Arbeitsplätzen macht. So, das ist eine Politik, die die Grünen so verfolgen. Das wird vor allen Dingen so als links wahrgenommen und dafür stehen wir in der Tat nicht.
Linkskonservativ wird wahrscheinlich unsere Großeltern würde das jetzt verwirren, wenn die wieder zu uns gehen.
Ja, es ist ja aber auch tatsächlich so, vielleicht das zu Anfang, dass heutzutage diese alten Schemata so einfach nicht mehr eins zu eins gelten. Also wenn man jetzt mal, gucke ich mal eine Partei wie die FDP an, die wirtschaftspolitisch ganz klar natürlich einen konservativen, eher rechts, nicht extrem, aber einen rechten Kurs verfolgt. Allerdings bei anderen gesellschaftspolitischen Fragen, wie meinetwegen dem Selbstbestimmungsgesetz, da, wenn ich mich richtig erinnere, waren die auch dafür. Da würden die sich wahrscheinlich eher in der linken Phalanx einreihen. Also das passte halt auch nicht mehr alles eins zu eins so.
Warum hatten Sie nicht genug Kraft, um die Politik Ihrer alten Partei in diese Richtung zu verändern?
Nun, die Parteiführung in der Linken wollte eine andere Politik machen und das hat sich dann in der Linken durchgesetzt. Also das ist ja auch etwas, wo man dann auch mal irgendwann sagen muss, na gut, also wenn die Partei sich jetzt dafür entschieden hat, dass sie in diese Richtung eher laufen wollen, dann ist das ja eine souveräne Entscheidung und auch in Ordnung. Und dann musste ich feststellen, so wie eine andere eben auch, okay, dann ist das aber nicht mehr unsere Partei.
Mit der Gründung des BSW tragen Sie ja aber gleichzeitig auch zur Zersplitterung der Parteienlandschaft bei. Wir sehen in Ländern wie Italien, Israel, der Niederlande oder auch Frankreich, dass dadurch Regierungsbildung oder auch das Regieren selbst immer schwieriger werden. Also ich meine, auch die Ampel war ja ein Beispiel dafür, dass mehrere Parteien nicht unbedingt stabileres Regieren versprechen. Tun Sie damit unserer Demokratie wirklich einen Gefallen?
Davon bin ich fest überzeugt. Denn wir sehen doch auch gerade daran, dass die in wirklich in weiten Teilen rechtsextreme Partei AfD in Umfragen immer stärker und immer stärker dasteht. Und das ist ja auch ein Ausdruck einer ganz großen Unzufriedenheit mit dem sonstigen Politikangebot. also auch ein Ausdruck davon, auch von der Unfähigkeit der übrigen Parteien. Und da war es, finde ich, es wirklich wichtig, weil die Lücke ist einfach da, dass man da ein seriöses Angebot macht. Wir haben es tatsächlich erlebt in den Wahlen, bei den ostdeutschen Landtagswahlen, da waren wir sehr erfolgreich. Und da hätte es ohne uns, ohne die AfD, gar keine Mehrheit mehr gegeben im Parlament. Also das, wir haben das an der Regierungsbildung ja auch ermöglicht durch unser Erscheinen.
Das BSW wird vor allem als One-Woman-Show von Sarah Wagenknecht wahrgenommen. Würde sich jetzt Sarah Wagenknecht morgen aus der Politik zurückziehen? Wie viel Substanz hätte ihre Partei dann noch?
Also, Sarah Wagenknecht ist ja unsere Spitzenkandidatin und ist mit mir gemeinsam die Vorsitzende der Partei. Sie prägt die Politik, die wir machen, natürlich intensiv. Und wir haben uns vor allen Dingen auch deswegen Sarah Wagenknechts Namen gegeben, weil mit Sarah sehr viele Menschen eine bestimmte Politik verbinden, für die wir auch insgesamt als Partei stehen. Und zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir doch eine sehr junge Partei sind, sind ja gerade mal ein gutes Jahr alt. Und wenn dann die Person, die ja am bekanntesten von uns ist, wenn die jetzt aufhören würde, Politik zu machen, natürlich würde uns das massiv schaden. Das kann man ja gar nicht anders darstellen. Aber Sarah hat das ja auch nicht vor, sondern der ist diese Partei ja auch wirklich sehr wichtig und sie macht mit uns weiter gemeinsam Politik. Aber diese Behauptung, dass wir keine Substanz setzen oder dass wir sonst nur eigentlich gar keine Leute bei uns in der Partei wären. Naja, also ich finde, jeder, der die Augen aufmacht und mal guckt, wer bei uns alles dabei ist, der sieht doch, dass wir da sehr viele engagierte Menschen haben. Teilweise Leute mit viel Erfahrung in der Politik, teilweise aber auch Leute, die vorher noch nicht politisch aktiv waren, die sich bei uns engagieren. Also da an Substanz fehlt es uns wirklich nicht.
Aber Sie verstehen schon den Vorwurf, dass dieser Personenkult in einer Demokratie ja doch etwas befremdlich wirkt, oder nicht?
Ja, aber es ist ja kein Personenkult, sondern wir sind ein Bündnis aus Menschen, die sich der Politik, für die Sarah Wagenknecht steht, verbunden fühlen und mit ihr gemeinsam diese Politik machen wollen. Und Sarah hat auch von Anfang an gesagt, das wird jetzt so komisch als auch ein bisschen als Meldung dargestellt, als neue Meldung, von Anfang an gesagt, dass wir die Partei jetzt erstmal so benannt haben, auch um die Aufmerksamkeit zu bekommen, um die Verbindung zu bekommen, damit ein Bild auch entsteht, für welche Politik wir stehen, wenn man den Namen sieht. Und dass wir perspektivisch natürlich auch vorhaben, uns einen anderen Namen zu geben, weil Sarah auch nicht vorhat, jetzt die nächsten 40 Jahre in der Politik zu sein. Aber wir wollen, dass diese Partei aufgebaut wird und dauerhaft ein Teil der Politik Deutschlands ist.
Haben Sie schon persönliche Favoriten für einen Namen?
Nein, also darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Das steht ja jetzt auch noch nicht an. Aber wahrscheinlich werden wir uns bemühen, dass wir das Kürzel BSW, was sich ja auch schon etabliert hat, dass wir das behalten können.
Jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl. Sie haben auch gerade schon gesagt, Sie sind schon Teil von zwei Landesregierungen. Würden Sie mit dem BSW auch gerne in eine Regierung eintreten oder sehen Sie sich als Oppositionspartei?
Das kommt ganz auf die Inhalte an. Also das, wir haben immer gesagt, und das meinen wir auch genauso, wir werden nicht einfach für ein politisches Weiter so Mehrheitsbeschafferin sein. Das war auch unser Credo bei den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Das ist auch der Grund, weswegen wir uns in Sachsen dagegen entschieden haben, in eine Regierung zu gehen. Weil da einfach, da war keiner auf uns zu bewegen in den Inhalten. Und das war ein Kurs des Weiter-so, den wir nicht mittragen können. Und das werden wir auf Bundesebene genauso handhaben. Also man muss dann darüber reden. Im Moment ist es ja eher so, dass andere Parteien, ich glaube die SPD hat das auch schon ausgeschlossen und so weiter. Also wird spannend werden, wie es am Ende ist. Falls die Möglichkeit bestehen sollte, sind wir offen zu sprechen für eine Koalition mit den Grünen. Da sehen wir in der Tat keinen Raum. AfD haben wir sowieso ausgeschlossen. Ich glaube, dass die Grünen, so wie sie jetzt drauf sind und was für eine Politik sie jetzt machen, die vor allem zu einer Verarmung der Bevölkerung führt, dass das wirklich programmatisch zu weit weg ist. Aber ansonsten werden wir uns das anschauen.
Das ist ja auch spannend. Wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, dass es eben den Vorwurf gibt, dass Sie zu große Überschneidungen mit der AfD haben. Was sind denn Ihre größten Unterschiede zwischen Ihnen und der AfD, aber auch zwischen Ihnen und Ihrer alten Partei, den Linken? Also wie grenzen Sie sich vor allem ab?
Also was uns von der AfD unterscheidet, ist sehr, sehr viel. Also ein ganz wichtiger Punkt ist die Sozialpolitik und auch die Wirtschaftspolitik. Die AfD will vor allen Dingen eine Politik machen, die dazu führt, dass diejenigen, die in unserem Land jetzt schon einen extremen Reichtum haben, dass dieser Reichtum sich mehrt und dass für die große Mehrheit der Bevölkerung immer weniger übrig bleibt. Ich will nur ein Beispiel dafür sagen. Die AfD sieht nach ihrem Programm Steuereinsparungen vor, in Höhe von 90 Milliarden Euro durch Steuergeschenke für die reichsten 10% der Bevölkerung. Sie lehnen aber gleichzeitig ab, dass es eine Vermögensteuer gibt und gleichzeitig auch ab, dass man die Schuldenbremse irgendwie reformiert. Das heißt also, diese Steuerersparnis geht ja, kann, das kann ja nur sein, dass das geht auf die Lasten der arbeitenden Bevölkerung, zu Lasten des Sozialstaats. Anders ist das ja gar nicht finanzierbar. Die stehen insgesamt auch für eine Ellenbogengesellschaft, in der wir uns überhaupt nicht wiederfinden. Das Thema Gesundheitsversorgung durch entsprechende Solidarversicherung, durch Bürgersversicherung und so weiter, das sind alles Sachen, das kommt bei der AfD überhaupt nicht vor. Das heißt, die sind sozialpolitisch, auch wirtschaftspolitisch, wenn man sich anguckt, dass die nicht dafür sind, dass man die Schuldenbremse reformiert, um Investitionen zu ermöglichen, auch in die Wirtschaft. Da sind einfach große, große Unterschiede. Was das Thema Migration angeht, ja, auch wir wollen die irreguläre Migration stoppen. Auch wir wollen Migration begrenzen, weil wir sehen, dass unser Land das überfordert. Aber die AfD möchte ja nicht nur das. Die AfD spricht von Remigration. Also das tastet dann auch Menschen an, die einen deutschen Pass haben, die auch schon lange hier leben, die einfach eine Migrationsgeschichte haben. Sie verbinden ganz oft auch, also das machen sie ja in ihrer Rhetorik ganz oft, dass sie Deutschsein nicht damit verbinden, ja, dass man hier die Kultur, dass man hier lebt, dass man hier sich irgendwie in die Kultur auch hineinbegeben hat und das hier mit uns teilt, sondern wir verbinden das mit Abstammung und Herkunft und Blut. Und das sind rassistische Sichtweisen. Herr Höcke schwadroniert von groß angelegter Remigration, von Grausamkeiten, die es da geben muss. Das sind alles Sachen, die uns komplett fremd sind. Insofern gibt es auch da ganz erhebliche Unterschiede. Und wir wollen eben, dass wir eine Migrationspolitik bekommen, die unser Land nicht überfordert, die vernünftig und geregelt stattfindet. Aber wir haben überhaupt keine Vorurteile oder pauschalen Hass gegen Menschen mit Migrationshintergrund oder gegen arabischstämmige Menschen. Wäre auch absurd, uns das vorzuwerfen. In unseren Reihen sind so viele Menschen mit Migrationshintergrund. Ich bin selber eine davon. Ich glaube, wir haben die größte Quote von Menschen mit Migrationshintergrund in der Bundestagsgruppe. Also da sind wirklich ganz erhebliche Unterschiede.
Vielen Dank für die Erklärung. Wir empfehlen alle unseren Hörerinnen und Hörern, auf unser Vergleichstool selbst nachzuschauen. Dort auf www.wahlbuddy.org haben wir alle Wahlprogramme einmal zusammengefasst, autorisieren lassen auch und vergleichbar gemacht. Also wenn euch das interessiert, die genauen Unterschiede zu allen Themen, könnt ihr da auf unsere Website gehen, www.wahlbuddy.org.
Wir wollen heute aber weiter mit Ihnen über das Thema Mietenpolitik sprechen. Deshalb dürfen wir Sie zu Beginn fragen, ob Sie selbst Mieterin sind oder in Ihren eigenen vier Wänden leben.
Sowohl als auch. Ich habe ja einen Zweitwohnsitz in Berlin, da wohne ich zur Miete. Und in Oldenburg habe ich aber Eigentum, also in meinem Wahlkreis.
Das haben wir uns schon gedacht und das heißt ja, dass Sie beide Seiten gut kennen. In Deutschland gibt es ja auch starke regionale Unterschiede, was das Thema Mieten betrifft. Instinktiv haben wir jetzt auch in der Vorbereitung sofort bei dem Thema an Ballungszentren und Großstädte gedacht. Ist es wirklich ein rein urbanes Thema oder betrifft es auch den ländlichen Raum?
Also es betrifft immer mehr und immer weitere Teile des Landes. Also die Mieten sind insgesamt gestiegen. Es gibt einige Ausnahmen im ländlichen Raum, wo das nicht der Fall ist. Aber es betrifft man kann sagen, fast das ganze Land. Teilweise in Ostdeutschland noch nicht so sehr, aber in Westdeutschland fast das ganze Land, mit wenigen Ausnahmen abgesehen. Ich sag mal, da Regionen, wo insgesamt, also vielleicht auch dann infrastrukturell immer die Situation immer schlechter wird, dass da so wenig Leute da hinziehen. Aber es betrifft auch nicht nur die Metropolen, es betrifft Kleinstädte. Also das, ja, das ist ein Problem, das sich im ganzen Land, fast im ganzen Land zeigt.
Also treffen zu hohe Mieten auch Kleinstädte oder ist es dann eher Leerstand und Infrastruktur, was Sie gerade gesagt haben?
Auch, also es ist, das ist ja, es gibt ja beides. Es gibt das Problem mit großem Leerstand in Regionen, wo ja die unattraktiver sind, was die Infrastruktur angeht, was die Möglichkeit dazu arbeiten angeht. Und es gibt eben die Situation, dass praktisch überall sonst im Land die Mieten gestiegen sind, ja. Und in Ballungszentren besonders.
Ja. In Deutschland gibt es ja die Mietpreisbremse schon. Das BSW will diese durch einen bundesweiten Mietendeckel bis zum Ende des Jahrzehnts ersetzen. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern, die ja jetzt keine Mietenpolitik-Experten sind, vielleicht einmal den Unterschied erklären? Und warum ist die Mietpreisbremse Ihrer Meinung nach nicht wirkungsvoll?
Ja, die Mietpreisbremse in der Tat, die hat sich als nicht wirkungsvoll erwiesen. Einmal, weil sie viele Ausnahmen vorsieht, die man umgehen kann. Und weil sie sich eben, also die hat ja das Ziel, nicht die Mieten, den Mietenanstieg zu stoppen, sondern nur den Anstieg etwas auszubremsen. So. Und nicht mal das hat wirklich vernünftig funktioniert, weil sie eben auch sich koppelt an Mietspiegel und so weiter. Und wir sehen ja in vielen Bereichen, dass die Mieten jetzt zum jetzigen Zeitpunkt bereits viel zu hoch sind. Und wenn ich das wirksam bekämpfen möchte, dann geht das nur mit einem bundesweiten Mietendeckel. Und das muss auch ein Bundesgesetz sein. Deswegen wollen wir das im Bundestag auch einbringen. Denn es ist nicht möglich, das hat das Verfassungsgericht ja kürzlich festgestellt, dass das in den Landesregierungen entschieden wird, sondern das muss ein Bundesgesetz sein, das das regelt. Und das wollen wir tun. Denn damit könnte man wirksam stoppen, dass die Mieten, also nicht nur den Anstieg ausbremsen, sondern wirklich auch zu sagen, wir müssen die Mieten deckeln bei einem bezahlbaren Maß. Also das, was erschwinglich ist für die normale Bevölkerung, also die für normal arbeitende Bevölkerung. Das ist ja an vielen Stellen mittlerweile komplett entglitten.
Wäre bei Ihnen der Mietpreisdeckel losgelöst von der Inflation oder würde der die berücksichtigen?
Nun, wenn das finde ich, hat was mit dem Einkommen zu tun. Also wenn die Löhne entsprechend mit ansteigen und die Renten entsprechend mit ansteigen, ja gut, dann kann entsprechend auch der Mietendeckel mit ansteigen, aber die Inflation alleine nicht. Also wir haben das ja jetzt erlebt, dass dass die Reallöhne, also Löhne sind zwar nominell an einigen Stellen gestiegen, aber die Reallöhne sind nicht gestiegen. Das heißt also, dass die Löhne, die Inflation, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, den Lohnanstieg und auch der Rentenanstieg, das überhaupt nicht abgefedert hat. Und dann kann man natürlich auch nicht sagen, dass die Mieten einfach weiter steigen.
Also um das festzuhalten, Ihre Forderung erstmal ist losgelöst von der Inflation.
Ja. Aber ist nicht die logische Konsequenz von einem Mietpreisdeckel, dass weniger in Neubau investiert wird und was dann wiederum zu Wohnungsknappheit führen könnte?
Ja, man muss natürlich beides tun. Also ein Mietendeckel allein löst das Problem nicht, sondern der schafft ja nicht mehr Wohnraum und es braucht ja unbedingt mehr bezahlbaren Wohnraum. Das heißt, man muss das natürlich verbinden mit einer großen Initiative, den gemeinnützigen Wohnungsbau zu stärken. Das kann man schaffen, indem man auch entsprechend das fördert und indem man auch einmal direkt fördert, aber eben auch durch entsprechend günstigere Zinsen für gemeinnützigen Wohnungsbau, wenn Kredite aufgenommen werden müssen, dass man das unterstützt. Ein weiterer Aspekt ist, das betrifft auch das Bauen, das betrifft auch die Mieter, aber nicht nur die Mieter, sondern insgesamt, wir müssen dafür sorgen, dass die Energiepreise in Deutschland runtergehen. Und das betrifft auch das Bauen. Die Sanktionspolitik der Bundesregierung hat dazu geführt, dass die Mieten, dass die Energiepreise immer weiter gestiegen sind. Und das belastet die gesamte Wirtschaft und natürlich auch die Baubranche. Das betrifft übrigens auch Baustoffe, die dadurch, durch die Sanktionspolitik betroffen wurden und dadurch auch entsprechend teurer geworden sind. Das finden wir wirklich falsch. Und wo man auch unbedingt ran muss, ist das Thema Bauvorschriften, Bauvorhaben, die beschleunigt werden müssen. Also das betrifft sowohl die gemeinnützigen als eben auch den privaten Sektor, der ja wirklich mit überbordender Bürokratie gestraft ist. Und hier muss man dringend ran und diese Vorschriften auf den Prüfstand stellen, um Projekte zu beschleunigen. Das wäre dringend notwendig. Und ein letzter Punkt, den ich noch nennen möchte. Ein Grund, warum es so wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, ist, weil jedes Jahr auch mehr Wohnungen aus der Sozialbindung rausfallen, als neuer Wohnraum entsteht. Und auch das wollen wir ändern. Wir sagen, wenn mit öffentlichen Mitteln Wohnraum geschaffen wurde, sozialer Wohnraum geschaffen wurde, dann muss die Sozialbindung erhalten bleiben.
Ja, für das Energiethema, das würde jetzt ein ganz neues Fass aufmachen, glaube ich. Das klammern wir aus, da Sie ja wirklich für die Wiederaufnahme oder Wiedereröffnung der Gasleitung nach Russland sind. Das wird ja sehr kritisiert und Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie dabei das Leid der Ukraine einfach ignorieren und die deutschen wirtschaftlichen Interessen vor Sicherheitsinteressen stellen. Aber ich glaube, das würde jetzt wahrscheinlich
ein Ziel. Ja, aber dann, wenn Sie das jetzt schon so einleiten, muss ich da schon einen Satz dazu sagen. Ja, das sehe ich wirklich absolut nicht so. Wir sehen, dass die Wirtschaftssanktionen Russland nicht geschadet haben. Und dass auch Deutschland und Europa weiterhin Energie aus Russland bezieht, nur eben auf Umwegen und teurer als im Direktbezug. So, das heißt, es ist sogar zum Teil so, dass, dass Russland von den Energiesanktionen profitiert, weil sie das ihre Energie eben teurer woanders verkaufen können, als sie es an uns hätten verkaufen müssen. Also das sind alles Dinge, die nicht dazu geführt haben, dass die russische Wirtschaft Schwierigkeiten bekommen hat, aber die deutsche und die europäische Wirtschaft eben schon. Und das ist wirklich unsinnig. Und ich finde das schon auch interessant, dass in dieser Frage man deutlich sieht, dass, was das Thema angeht, ganz klar mit zweierlei Maß gemessen wird. Also man kann natürlich sich auf den Standpunkt stellen von Ländern, die Kriege führen, die Angriffskriege starten, von denen, mit denen hat man keinen Handel mehr, mit denen arbeitet man nicht mehr zusammen. Das kann man machen, das ist moralisch dann irgendwie eine saubere Methode. Es ist allerdings nicht klug und es ist auch nicht die Realität. Denn Deutschland bezieht völlig ungebremst weiterhin Rohstoffe aus Saudi-Arabien, die auch einen Krieg im Jemen geführt haben, da wirklich eine humanitäre Katastrophe angerichtet haben. Das hat mit unseren Handelsbeziehungen nichts gemacht. Und ich möchte auch sagen, dass die Angriffskriege, die die USA zu verantworten hatten, dass die auch keinerlei Änderung zur Folge hatten, was die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und den USA anging. Also wenn das in dem einen Fall gar kein Problem ist, warum ist es jetzt eins? Und noch dazu, weil es, wie gesagt, uns mehr schadet als dem, dem man schaden möchte, das ist unsere Position da.
Also ich glaube, die andere Seite würde argumentieren, dass es sozusagen große qualitative Unterschiede der Angriffskriege gab zwischen den USA und Russland und dass man das nicht gleichsetzen kann, diese Invasion der Ukraine mit...
Ja, aber was ist denn dann das Argument? Also ist dann sozusagen ein Angriffskrieg, der völkerrechtswidrig ist jetzt, der ist dann moralisch okay, da kann man weiterhin ungebremst Handel treiben und ein anderer ist es dann plötzlich nicht mehr. Und ich meine, wenn Donald Trump hat kürzlich gesagt,
einmal gegen der Krieg, gegen ein diktatorisches Regime, aufgrund falscher Beweise, das natürlich, also so will ich überhaupt nicht, ich will überhaupt nicht den Irakkrieg rechtfertigen, aber es ist natürlich in der Substanz etwas anderes, ob man ein diktatorisches Regime angreift oder da interveniert, eine einen Krieg startet, als ein demokratisches Land wie die Ukraine, das einfach nur sich nach der Freiheit gesehnt hat. Also da ist ja schon ein substanzieller Unterschied.
Naja, also man kann über Unterschiede sprechen, wobei der Irakkrieg, das wissen wir alle, aus fadenscheinigen Gründen begonnen worden ist, dass es da um die Rohstoffe im Irak ging. Also das ist ja, also da jetzt zu sagen, das wäre irgendwie ein moralisch weniger schlimm geführter Krieg gewesen, da habe ich wirklich Zweifel. Natürlich, es gibt alles, nichts ist gleich, es gibt immer Unterschiede und der Krieg Russlands auf die Ukraine ist absolut zu verurteilen. Also das ist da gar keine Frage und ich möchte da auch gar nicht mich irgendwie hineinbegeben in irgendein Ranking. Aber von wegen der eine Krieg ist jetzt gerechter als der andere. Ich finde Krieg immer schlimm. Und ich finde, alle Kriege sind schlimm. Und ich meine, aber jetzt einen Unterschied machen zu wollen, auch was Saudi-Arabien im Jemen angerichtet hat, ich finde, da wird es dann irgendwie immer schwieriger und schwieriger. Und das zeigt doch aber auch, dass diese Art von Argumenten in Bezug auf andere Kriege, die geführt worden sind, mit so Verbündeten von uns, dass die überhaupt nicht ins Feld geführt werden. Also man kann über diese Dinge reden und man kann darüber reden, was moralisch richtig ist. Aber es fällt doch sehr auf, dass im Fall der USA nicht mal irgendwie darüber nachgedacht wird, dass man über so etwas auch mal sprechen sollte, egal was die USA machen. Auch jetzt, als Donald Trump gesagt hat, oh ja, man könne ja mal den Gazastreifen entvölkern. Also das ist ja unglaublich, ungeheuerlich. Und das hat aber nicht dazu geführt, dass so eine Debatte wird ja nicht mal angestoßen. Darauf möchte ich nur hinweisen, da sehe ich wirklich, dass da ganz klar mit zweierlei Maß gemessen wird.
Also ich glaube, Donald Trump löst jetzt schon viele Debatten aus, auch was sozusagen europäische Unabhängigkeit angeht.
Ja, aber ja gut, aber wir kaufen weiterhin natürlich das Fracking-Gas aus den USA, was wir jetzt ja auch müssen. Also ich möchte ja gar nicht dafür werben, dass man aufhören sollte, jetzt diese Rohstoffe zu beziehen. Im Gegenteil, ich möchte nur darauf hinweisen, dass das eine Debatte ist, die mit zweierlei Maß geführt wird und wo auf der einen Seite dann immer sehr moralische Argumente ins Feld geführt werden, die auf der anderen Seite dann plötzlich scheinbar überhaupt keine Rolle spielen.
Ich dachte mir schon, dass wir bei dem Energiethema abdriften von den Mieten. Deswegen versuche ich noch einmal zurückzukehren zum eigentlichen Thema. Für viele Menschen sind die Immobilien eine Altersvorsorge. Haben Sie ein Problem damit, wenn ein Rentner-Ehepaar zum Beispiel 5 Wohnungen als Altersvorsorge hat und vermietet?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe insgesamt kein Problem damit, wenn jemand Vermieter ist. Es gibt ja auch gibt ja auch sehr gute Vermieter und die ihre Mieter anständig behandeln und die, wo das ein gutes Verhältnis ist. Es gibt natürlich auch Wohnkonzerne, die sich anders verhalten, die Mieter eher schlecht behandeln, die versuchen da unliebsame Mieter rauszusanieren und solche Sachen durch Mietsteigerung rauszuverprellen. Denn aber natürlich gibt es ganz viele Vermieter, die das nicht machen. Ich habe nichts gegen Leute, die Vermieter sind.
Also sehen Sie vor, dass man bei Mietenpolitik auch Unterschiede zwischen Privatvermietern und Wohnungsgesellschaften macht?
Also das haben wir jetzt programmatisch nicht vorgesehen, aber was wir machen eben, wollen eine Mietenpolitik machen, die dazu führt, dass Wohnen wieder bezahlbar ist, weil sie einfach extrem entlitten sind. Und da muss man eines machen, einen Mietendeckel einführen und eben dafür sorgen, dass gemeinnütziger Wohnungsbau gefördert wird, dass eben auch mehr Wohnungen in öffentliche Hand kommen, weil natürlich das einen ganz anderen Spielraum lässt, als wenn man das so stark, wie es in den letzten Jahren geschehen ist, dem Privatsektor überlässt.
Ja. Oft werden Wohnungen und Häuser von Einzelpersonen oder Paaren bewohnt, die viel zu groß für ihre Bedürfnisse sind. Dadurch wird Wohnraum ja oft ineffizient genutzt. Sollte der Staat hier Maßnahmen ergreifen oder gönnen Sie dem kinderlosen Paar die große Wohnung?
Also ich möchte nicht, dass der Staat eingreift in die individuellen Lebensentscheidungen von Menschen. Und wenn jemand eine große Wohnung hat und die sich leisten kann, dann soll er diese Wohnung bitte haben. Das Problem ist ja oft ein anderes, nämlich dass Menschen, die ganz oft sind das ja Familien, die in einer großen Wohnung gestartet sind und dann sind die Kinder irgendwann ausgezogen und mittlerweile leben dann die Eltern, vielleicht auch schon oft schon Rentner, leben dann in einer viel zu großen Wohnung und würden eigentlich gerne in was Kleineres umziehen, können das aber nicht, weil die kleinere Wohnung im Zweifel noch teurer ist als die große Wohnung, die sie jetzt haben mit ihrem alten Mietvertrag. Das heißt, dass man diese Möglichkeit wieder eröffnet, dass man aus einer Wohnung auch wieder auszieht und eine neue bekommt, wenn jetzt die alte Wohnung einem zu groß geworden ist, die muss ja wieder eröffnet werden und das schaffe ich eben, indem die Mieten...
Ich bin gerade selber in der Situation, dass ich eine Wohnung in Berlin suche, deswegen kann ich davon ein Lied singen und es ist aber total...
Da wünsche ich Ihnen wirklich viel Erfolg, das ist eine Katastrophe.
Das ist total gängig, jetzt Tauschwohnungen zu finden und das klappt auch ziemlich gut, auch über Dreierkonstellationen.
Ja, ich meine, das ist ja eigentlich, ich finde das immer sehr schön, wenn man sieht, dass auch in solchen schwierigen Situationen Menschen auf Ideen kommen, sich zu unterstützen und dann solche Modelle zu entwickeln. Das finde ich also gut, finde ich, also das befürworte ich, aber anders wäre es ja besser. Also wenn es so etwas nicht bräuchte, sondern man einen Wohnungsmarkt hätte, der wieder funktioniert.
Das stimmt. Das erleben wir als Studenten natürlich auch besonders häufig eben. Bevor es zu unserem Liedwunsch geht, den wir immer am Ende unserer Episode haben, wir haben gelesen in einem Interview, dass Sie in einer Band singen. Wie kommt es dazu? Welche Art von Musik machen Sie? Und Sie dürfen natürlich auch gerne, Frau Baerbock hat in der letzten Folge darüber gesprochen, dass sie nicht singen kann und will. Sie könnten auch das Lied selber singen, wenn Sie singen.
Nein, das werde ich nicht machen. Dafür haben wir hier zu viele Schwierigkeiten mit der Übertragungsrate von dem
Ton. Daran soll es nicht scheitern.
Nein, das ist ganz, ganz nett. Aber ich sag mal, ich mache schon seit vielen Jahren Musik. Ich bin schon seit vielen Jahren im Hobby natürlich Sängerin. Habe das, bevor ich in der Politik war, intensiver betreiben können. Jetzt mache ich das wirklich nur noch so nebenbei. Ich bin zusammen in einem Duo mit einem Gitarristen, mit dem ich schon ja viele, viele Jahre zusammen musiziere. Deswegen geht das auch, dass wir uns nur selten treffen und dann trotzdem, weil wir uns schon so lange kennen, trotzdem zusammen gut was hinbekommen und auch ab und zu mal, wirklich selten, dieses letztes Jahr hatten wir, glaube ich, 2 Auftritte im ganzen Jahr, mal einen öffentlichen Auftritt haben. Wir sind ein Akustikduo, das heißt, mein Gitarrist und ich spiele auch ein bisschen Gitarre, aber vor allen Dingen singe ich. Und wir covern Songs ganz unterschiedlicher Art. Also wir haben Beatles dabei, wir haben Johnny Cash dabei, wir haben Lana Del Rey dabei, David Bowie. Und eigentlich alles, was uns gefällt, versuchen wir mit bisschen reduziert mit einer Gitarre, vielleicht manchmal 2 Gitarren und Gesang umzusetzen. Und das ist etwas, was mir wirklich viel, viel Freude bereitet, was ich sehr, sehr gerne mache. Und das ist aber auch ein von gänzlich unpolitischer Teil. Also das ist die Musik, wir machen keine politischen Lieder, sondern halt andere Dinge. Wobei, naja, ganz unpolitisch ist ja fast nichts. Johnny Cash hat auch viele Lieder gemacht mit einer politischen Botschaft, die Beatles auch. Aber das steht bei uns nicht im Vordergrund.
Mit David Bowie haben Sie auch meinen absoluten Lieblingskünstler im Repertoire. Wann treten Sie das nächste Mal auf?
Es gibt noch keinen, ich habe noch keinen neuen Termin. Wenn Sie Interesse haben, sage ich Ihnen das dann gern. Das letzte Mal war das im Herbst letzten Jahres. Und mal gucken, irgendwann nach der Wahl wird sich sicherlich noch eine Gelegenheit ergeben.
Hat Ihr Duo einen Namen?
Brooklyn Baby. Wir haben uns benannt nach einem Song von Lana Del Rey.
Das gefällt mir als großer New York-Fan sehr gut. Welches Lied dürfen wir Ihnen denn jetzt heute spielen?
Ja, ich habe mir gewünscht, den wirklich wunderschönen Beatles-Song Here Comes the Sun. Eine Hoffnung darauf, dass es Mut macht auf bessere
Super. Zeit. Vielen, vielen Dank und unseren Hörerinnen und Hörern viel Spaß mit diesem Klassiker.
Danke.
Vielen Dank.
Danke sehr.
Here comes the sun, I say, it's all right. Seems like